Ruhe bitte, Ruhe. Erzengel Gabriel musste mit dem Taktstock mehrmals aufs Notenpult klopfen. Die himmlischen Heerscharen in Weiß und Gold waren ungewöhnlich aufgeregt. Verständlicherweise. In wenigen Minuten würde etwas passieren, was seit Jahrtausenden sehnsüchtig erwartet wurde. Gott selbst kommt als Mensch in die Welt. Die hauchdünne Trennwand zwischen Raum und Zeit der Menschenwelt und der ewigen Unendlichkeit des Himmels würde aufreißen und sie, die Engel, für normale Menschenaugen und Ohren zu sehen und zu hören sein. Sowas verursachte selbst im höchsten aller höheren Chöre Lampenfieber. Lebhaft schnatterten alle durcheinander. Ruhe, Menschenkinder, nochmal! Rief Gabriel entnervt. Aber da lachten alle noch lauter. Denn das waren sie ja nicht. Das sollte Gott erst werden, ein Menschenkind. Also ich habe folgenden kurzen Zweizeiler formuliert, sagte er und errötete etwas wie alle, die ein eigenes Gedicht vorlesen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Das wird ein Hit, dachte ein kirchengeschichtlich weitsichtiger Engel in der dritten Reihe begeistert. Die ersten Nachfolger Jesu und viele Passanten auf der Straße werden jubelnd rufen, wenn Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzieht. Gabriel räusperte sich. Diesen Lobgesang müsst ihr allerdings ohne Dirigenten aufführen, weil ich zunächst mit einem Soloprogramm den Hirten auf dem Felde erscheinen möchte und ihr später nachkommt. Klar, dem Bassist hinten rechts leuchtete das ein. Wenn wir mit der geballten himmlischen Herrlichkeit über die Leute herfallen, ist ihre Panik größer als ihre Freude. Sag lieber erstmal, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude.
Moment mal, rief eine Hafenspielerin aus dem Orchester dazwischen. Ich höre immer Hirten. Die sollen unser Publikum sein? Humtada, Schenkelklopfer, die immer auf die Eins klatschen? Warum schmettern wir unser majestätisches Lob nicht in eine erhabene Mitternachtsmesse in den Jerusalemer Tempel? Oder gleich in Rom, in den Kaiserpalast? Und dabei rümpfte sie ihre eigentlich sehr hübsche Nase. Außerdem, ergänzte eine Sopranistin, außerdem werden Hirten intellektuell gar nicht mit den Implikationen der Inkarnation fertig.
Hä? Irgendein Engel hatte hä gefragt. Die raffen das mit dem Wunder der Menschwerdung nicht, meine ich, schob Frau Sängerin nach.
Chorleiter Gabriels Engelsgeduld, immerhin später sprichwörtlich, wurde kräftig strapaziert.
Ehre sei Gott in der Höhe, sagte Gabriel mit fester Stimme und sofort änderte sich die Atmosphäre. Bedeutet nicht Glanz und Klamour im irdischen Sinne. Der Ruhm des Höchsten, wie es in den Psalmen heißt, hat doch nichts mit Publizität und Popularität zu tun, sondern Ehre, Majestät und Herrlichkeit sind Gottes Wesen. Und weil Gott wesensmäßig Liebe ist, weil seine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, deshalb, na, er blickte herausfordernd in die Runde. Deshalb will er ja gerade zu den kleinen Unbekannten, zu den Unbeliebten und Unterbelichteten kommen. Und deshalb demonstrieren wir heute Nacht da unten die Aufwertung der Geringen, die Wertschätzung der Armen, die große Freude in kleinkarierten Verhältnissen. Gottes Macht zwingt ja niemanden zu Boden, sondern richtet ihn auf. Gott entfaltet in Gestalt eines hilflosen Babys die stärkste Macht im Menschen, die Liebe. Und Gott hat sogar Humor. Ausgerechnet die Schlichtgestrickten, deren Gerede man bezweifelt, ausgerechnet die sollen Gottes Botschaft weitertragen und werden seine Zeugen sein. Jawohl.
Jetzt macht mal hinne, kräht die freche Sopranistin dazwischen. Wer weiß, wie lange die hauchdünne Trennwand noch hält zwischen unserem Jenseits hier und ihrem Diesseits dort.
Schon gut, beeilen wir uns.
Gabriel fand in seine Funktion zurück. Also ich hoffe, der Gesangstext ist klar.
die Umstände und Abfolge unseres Konzerts auch. Irgendwie bemerkte er erst jetzt, wie strahlend, wie gleißend schön seine riesige Truppe da vor ihm stand. Er lächelte zufrieden. Naja, zögernd meldete sich ein Tenor zu Wort. Was ist mit der zweiten Zeile deines Textes? Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Heißt das, nur die Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat, werden Frieden haben in ihrem Leben? Exklusiv nur diejenigen, die stets feste glauben und alles richtig machen? Oh nein, nein, danke für den Hinweis, seufzte Gabriel und raufte sich das wallende Engelhaar mit links. Der Friede Gottes ist für alle Menschen gedacht und gewollt. Wir könnten auch singen, Friede allen Menschen, denn denen Gottes Wohlwollen gilt. Leider, Gabriel verlagerte die ordnende Tätigkeit seiner linken Hand von Haar zum Bart, leider werden sich nicht alle davon beschenken und inspirieren lassen. Aber wieso singen wir dann Ehre sei Gott in der Höhe? Konjunktiv, das riecht doch sehr nach netter Wunschvorstellung, oder nicht? Die Hafenspielerin klang erstaunlich kratzbürstig im Vergleich zu ihrem Instrument jedenfalls. Unsinn! Gabriel wurde ungehalten. Ich meinte damit, so soll es sein. Das bekräftigen wir, und zwar genau in der Reihenfolge. Wer Gott in der Höhe Ehre machen will, der tut das am besten dadurch, dass er Frieden auf Erden stiftet. Ist das denn so schwer? Kaum hatte Gabriel ausgeatmet, da wurde die Chorprobe, die ja noch gar nicht begonnen hatte, jäh unterbrochen. Der Himmel riss auf. Dem gesamten Ensemble wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Die pechschwarze Kühle einer Mitternacht am östlichen Mittelmeer schlug den Sängerinnen und Sängern entgegen. Gabriel stand tief unten zwischen dem geflochtenen Dornengestrüpp und dem notdürftig gezimmerten Weidezäunen und rief dauernd, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude, Freude, kapiert? Aber unter den irdischen Verhältnissen klang sein wundervoller Bariton wie ein rollender Donner. Von einem Horizont zum anderen. Nicht auszudenken, wie die Erde gezittert hätte, wenn der Bassist. Rücksichtsvoll summte der nur leise. Die Hafenspielerin freute sich unbändig, eben nicht in einem römischen Krönungszeremonie aufzutreten, sondern bei einem spontanen Open-Air-Festival, umsonst und draußen. Die Tenöre memorierten im Formationsflug noch schnell die Reihenfolge. Gott ehren, Frieden stiften, Gott zu gefallen, Leben gilt allen. Was sich auf die Bergrücken niedersenkte, wie ein gläserner Sphärenklang. Die freche Sophronistin jubilierte so himmlische Tonkaskaden, dass alle Nachtigallen des Nahen Ostens schlagartig verstummten. Und der kirchengeschichtlich weitsichtige Chorsänger aus der dritten Reihe, der schnappte sich im Tiefflug über Bethlehem ein aufgewirbeltes Stück Papyrus und notierte, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden allen Menschen seines Wohlgefallens. Euch ist heute der Heiland geboren, Christus der Herr in der Stadt Davids. Falls das Ganze mal jemand dokumentieren will, ein Arzt oder Evangelist oder so, dachte er. Oh, daher, man kann ja nie wissen. Ob Lukas den Zettel gefunden hat, weiß ich nicht, aber dass in dieser Nacht das Konzert tatsächlich stattfand, das glaube ich. Weil ich wie Milliarden Menschen seither immer noch an der Krippe stehe und staune.
Vater, ich danke dir, dass die Kinder uns dein Evangelium so wundervoll rübergebracht haben. Und ich bete für jedes einzelne von ihnen, dass sie das behalten, auch wenn sie erwachsen werden. Dass sie diese Wahrheit nicht verlieren, sondern dass sie zu ihrer ganz persönlichen eigenen machen, Herr. Ehre sei dir dafür. Und ich bete, dass du uns jetzt auch beschenkst, nochmal durch dein Wort, durch die Weihnachtsbotschaft heute Nachmittag. Und ich bete, Geist Gottes, dass du zu jedem Einzelnen ganz persönlich redest. Ehre sei dir, du guter Gott. Amen. Meine Predigt heißt, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Das, was wir gesehen haben, was so nett war, ist Die Nacherzählung dessen, was wirklich passiert ist, es ist kein Märchen. Es ist wirklich wahr. Amen? Amen, es ist wirklich wahr. Nachdem wir jetzt alle definitiv wissen, dass wir weiße Weihnachten haben, viele Erwartungen vor der Tür stehen. Ich weiß nicht, wie euer Tag war. Bei uns war das irgendwie so unruhig, so erwartungsschwanger die Luft und Geschenke noch schnell eingepackt und das noch erledigt und das noch gemacht. Es ist schon eine interessante Zeit, die Weihnachtszeit. Voller Sehnsüchte, voller Erwartungen, Wünsche. Für viele ist es eine sehr schöne Zeit, Zeit der Familie. Für viele ist es eine sehr harte Zeit, eine sehr einsame Zeit, weil uns bewusst wird, wo wir stehen, wo Beziehungen gut sind, wo sie heilungsbedürftig sind, versöhnungsbedürftig sind. Und was können wir aber alle miteinander, egal wo wir gerade stehen, so ganz privat, wirklich von Weihnachten erwarten, so ganz realistisch? Was können wir von Gott erwarten und was erwartet Gott von uns? Um diese Fragen zu beantworten, hilft wie in jeder Lebenslage am besten ein Blick in die Bibel, ein Blick ins Wort Gottes. Es gibt ja, wie ihr wisst, in den Evangelien zwei sogenannte Weihnachtsgeschichten. Das eine hat der Evangelist Matthäus festgehalten, das andere Lukas. Bei Lukas ist es mehr so aus der Sicht von Maria und bei Matthäus eben ein bisschen mehr aus der Sicht von Josef. Und ich habe mich heute für Matthäus entschieden und lese aus Matthäus 1 mal ab Vers 16. Dem vorausgeht ja ganz am Anfang dieser lange Stammbaum. Mein Sohn las das jetzt die Woche und sagte, oh, und der kriegte den Sohn und der kriegte den Sohn und der kriegte den Sohn. Dann haben wir uns unterhalten, warum das in der Bibel steht. Und dann wird's für die meisten etwas interessanter, dann geht's weiter. Von Jakob stammte Josef, der Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren. Das ist Christus, der versprochene Retter Israels. Je 14 Generationen sind es von Abraham bis David, von David bis zur Verbannung nach Babylonien und von dieser Zeit bis zu Christus. Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden die Ehe eingegangen waren, stellte sich heraus, dass Maria durch die Wirkung des Heiligen Geistes ein Kind erwartete. Josef, dem sie durch die Verlobung schon rechtsgültig verbunden war, war ein anständiger Mann und wollte sie nicht öffentlich verklagen. Er dachte daran, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Ehe es jedoch dazu kam, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen, der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Als Josef erwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel gegeben hatte, und nahm Maria zu sich. Er hatte aber keinen ehelichen Verkehr mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes und er gab ihm den Namen Jesus. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa geboren, als König Herodes in Jerusalem regierte. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo finden wir das neugeborene Kind, den kommenden König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, geriet er in Aufregung und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer zu sich kommen und fragte sie, wo soll der versprochene König geboren werden? Sie antworteten, in der Stadt Bethlehem in Judäa, denn so hat der Prophet geschrieben, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir wird der Mann kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten soll. Ja, den Fortgang der Geschichte haben wir gesehen und bestimmt auch schon gelesen. Mein erster Punkt, meine Predigt hat drei Punkte, heißt, kann das wirklich wahr sein? Gott wird Mensch? Gott kommt uns in Jesus den ganzen Weg entgegen. Was bedeutet das und warum war das nötig? Die Bibel sagt uns, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der Gottes Maßstab an Heiligkeit, Gerechtigkeit und Tadellosigkeit entspricht. Vielleicht bist du ja heute hier und du bist der Erste, den ich treffe, der das erfüllt. Vielleicht machen wir mal einen kleinen Test miteinander, so jeder für sich. Du hast noch nie schlecht über deine Eltern gedacht. Nie gedacht, ich will nie so werden wie meine Mutter. Ich will nie so werden wie mein Vater. Hast das Gebot, ehre deine Eltern, Nein. voll erfüllt? Nein, okay. Haben wir das schon mal geklärt. Du hast noch nie etwas gestohlen. Auch nicht die kleinste Kleinigkeit. Auch nicht das geistige Eigentum eines anderen. Kopien gemacht von urheberrechtlich geschützten Dingen. Sachen aus dem Internet gezogen. Du hast noch nie gelogen, zum Beispiel wie andere Leute das machen bei der Steuererklärung oder beim Lehrer, beim Chef so ein bisschen um die Wahrheit drumherum jongliert. Du hast nie in der Schule abgeschrieben. Du hast nie so getan, als hättest du die Hausaufgaben, ohne dass du sie tatsächlich in der Tasche hattest. Du warst noch nie gemein und hast noch nie einen anderen Menschen mit Worten verletzt. Du hast niemanden, mit dem du nicht verheiratet bist, jemals in Gedanken begehrt. Geschweige denn diesem Begehren außerhalb der Ehe nachgegeben. Du hast nie über irgendeinen anderen Menschen schlecht gedacht, geschweige denn geredet. Niemals hast du Eifersucht oder Neid in deinem Herzen gehabt. Immer hat Gott die erste Stelle in deinem Leben eingenommen. Egoismus ist für dich ein Fremdwort und wie man stolz schreibt, weißt du nicht. Jemand da? Okay. Wenn diese Liste dich nicht beschreibt. Und wenn du mit einem ehrlichen Blick auf dich und dein Leben sagen musst, ich habe auch Mist gebaut, ich habe auch Fehler gemacht, ich habe Dinge getan, die Gott und andere Menschen verletzt haben, dann sei herzlich willkommen im Club der Unvollkommenen. Ich gehöre dem auch an. Und das Gute ist, dass Gott uns entgegengekommen ist. Denn was hat Jesus später gesagt? Er hat gesagt, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Schwachen. Und darum ist es eines der ersten Geschenke, das wir brauchen, um Gott kennenzulernen, zu kapieren, dass wir es aus uns heraus nicht fertig bringen, Gott zu gefallen. Jesus Christus, Gottes Sohn, hatte uns gegenüber keinerlei moralische Verpflichtung. Wir hatten keinen Anspruch auf Rettung. Wir haben sie mit nichts verdient. Denn wir alle, so sagt die Bibel, das haben Gott verletzt, ignoriert. Wir haben seine Wege missachtet und sind in die Irre gegangen, wie Schafe ohne Hirten, sagt die Bibel. Ich habe mir dieses Jahr nicht die Mühe gemacht zu gucken, was so die großen deutschen Wochenmagazine vor Weihnachten geschrieben haben, aber in einer christlichen Zeitung habe ich dann einen Bericht gelesen und war ganz erstaunt, ja, zu lesen, dass ein Journalist der Zeitschrift Spiegel geschrieben hat über die Sünde. Und ein Satz, den er schrieb, der hat mich zum Nachdenken gebracht, der hat mir gut gefallen, den möchte ich zitieren. Er schrieb, Sünde ist Vertrauensbruch. Sünde ist Vertrauensbruch. Finde ich gut auf den Punkt gebracht, weil wir mit dem Wort Sünde häufig nicht so viel anfangen können. Aber Sünde ist Vertrauensbruch in Beziehungen zu Menschen und immer auch zu Gott. Und jetzt sind wir da, voll unwürdig und wissen, wir haben es eigentlich vermasselt und Gott hat die Lösung in der Tasche. Gott macht sich für uns klein in Jesus. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wer würde ich oder würdest du freiwillig wieder Kind werden wollen? Also manchmal, wenn es so schwer wird im Leben, wenn man viel Verantwortung trägt, denkt man manchmal, oh, wie schön war das, die Schulzeit und so, und dann ist da nichts. Du hast keine Verpflichtungen gehabt, größerer Art, nicht Lasten mit dir geschleppt, so Gedanken hat man vielleicht. Aber wenn es wirklich drum ginge, du könntest jetzt die Wahl annehmen und wieder Kind werden, ein Baby werden. In diese Zeit der Abhängigkeit, der Unselbstständigkeit, der Unmündigkeit, der Schwachheit zurückgehen. Ich glaube, das würden wir nicht wirklich wollen, oder die meisten von uns. Und wie viel mehr Gott, wie viel mehr Jesus, der den Himmel verlassen hat, der ein gewaltiges Risiko einging, als er sich uns gleich gemacht hat. Jesus als Mensch, wie war er? Wie haben wir ihn gesehen? Er war liebevoll, aber er ließ sich von seinem Mitleid nicht lähmen. Er hatte kein aufgeblasenes Ego, obwohl er oft von zahllosen Bewunderern umgeben war. Obwohl sein Leben oft ziemlich hart war, hat er nie sein seelisches Gleichgewicht verloren. Er hat immer gewusst, was er tat und wohin er ging. Er kümmerte sich intensiv um Menschen, auch um Frauen und Kinder, die damals als nicht besonders wichtig angesehen wurden. Er konnte Menschen annehmen, auch wenn er bei ihren Fehlern nicht weggesehen hat. Er holte die Menschen da ab, wo sie waren, und ging auf ihre Bedürfnisse ein. Es ist wirklich wahr. Jesus ist Mensch geworden. Gott wurde Mensch. Er ist für dich Mensch geworden. Es ist wirklich wahr. Das war schon Punkt 1. Punkt 2. Kann das wirklich wahr sein? Jesus war tatsächlich Gottes Sohn? Das ist ja die Frage, die viele bewegt und für die viele eine schnelle Antwort haben. Wir das Ja und einige andere das Nein. Warum ist das so? Viele schlaue Leute haben sich Gedanken darüber gemacht, wer war Jesus eigentlich? Sein Einfluss war und ist gewaltig. Und wisst ihr, was mir gefällt? Dass selbst der Atheist, wenn er seinen Brief schreibt, das Datum an der Geburt Christi orientieren muss. Das gefällt mir immer. Also so unwichtig und so belanglos kann die Person Jesus Christus für die Weltgeschichte nun doch nicht gewesen sein. Und selbst der Atheist muss beim Schreiben des Datums dieser Tatsache Ehre erweisen. Aus einem nicht vielversprechenden Häuflein Anhänger wurden Hunderte von Millionen von Menschen, die wahrhaft an Christus glauben. Wenn man das Leben Jesus studiert, viele von euch haben das getan und tun das eifrig, biblische Zeugnisse liest, aber auch außerbiblische Zeugnisse liest, dann kann man nur zwei Dinge schlussfolgern. Entweder er war ein größenwahnsinniger Irrer oder er war tatsächlich, was er behauptete zu sein, Gottes Sohn. Im Alten Testament gibt es etwa 50 Prophetien, die sich alle in der Person Jesus Christus erfüllen. Es würde den Rahmen dieser Predigt sprengen und ihr würdet kein Essen und keine Geschenke heute mehr kriegen, würden wir die alle durchgehen. Aber ihr könnt es gerne nachstudieren. Einige habe ich beispielhaft für uns aufgeführt. Jesaja 9, Vers 5, dort wird die Geburt vorhergesagt. Jesaja 7, Vers 14, die Tatsache, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Sacharja 9, Vers 9, die Prophetie über den Einzug auf einem Esel. Sacharja schreibt im 11. Kapitel genau die Summe auf, die Judas bekam später für seinen Verrat. Sacharja schreibt im 12. Kapitel die Todesart auf, die Kreuzigung. Sagt weitere Dinge über die Umkehr Israels voraus. Micha, der kleine Prophet Micha, sagt im 5. Kapitel Bethlehem als Geburtsort voraus. Und im Buch der Psalmen lesen wir auch über den Kreuzestod und die Tatsache, dass seine Kleider verlost werden. Kann das Zufall sein, dass Jesus diese und all diese anderen Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt hat? Kann das Zufall sein? Wenn ihr in der Schule euch mit Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigt habt, seid ihr vielleicht noch fit und könnt es nachrechnen. Ich habe das nachgelesen, weil ich habe davon eine Menge wieder vergessen und bin da nicht mehr so up to date. Und ich habe nachgelesen, was ein Statistiker errechnet hat. Die Wahrscheinlichkeit, auch nur 8 dieser Prophetien zu erfüllen, liegt bei, wollt ihr mal schätzen, 1 zu was? 1.000.000? Wer bietet mehr? 300 Millionen? 100 Millionen? Weniger? Dieser Statistiker hat errechnet, dass diese Wahrscheinlichkeit, 8 Prophetien zu erfüllen, bei 1 zu 100 Millionen Billionen liegt. Um das zu veranschaulichen, hat er ein Bild benutzt. Wenn man diese Zahl dieser Möglichkeiten an Münzen nehmen würde und würde die ganze Bundesrepublik Deutschland damit zuschütten, wäre dieser Münzberg etwa 1 Meter hoch. Dann lässt man einen Menschen mit verbundenen Augen da durchmarschieren und eine beliebige Münze aufheben. Wie hoch wäre wohl die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die eine aufheben würde, die eine Person vorher markiert hat? So groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Christus diese Prophetien erfüllt. Cool, ne? Wenigstens mein Mann ist begeistert. Danke, Bernd. Ich fand es auch. Was lässt uns Die Wissenschaft sehen und die Mathematik. Die Statistik allein besagt, dass es für einen Menschen unmöglich ist, diese Prophetien zu erfüllen. Und doch schaffte es Jesus und nur Jesus. Jesus konnte nicht steuern, kann der Skeptiker vielleicht jetzt anmerken, dass der Hohe Rat Judas genau 30 Silberstücke für den Verrat anbietet. Er konnte seine Ahnenfolge nicht beeinflussen, seinen Geburtsort wohl auch nicht und seine Todesart. Die Tatsache, dass die Soldaten um seine Kleider losten und seine Beine nicht brachen, auch darauf hatte er keinen Einfluss. Auch den Zeitpunkt seiner Geburt konnte er nicht festlegen und darüber hinaus vollbrachte er zahlreiche Wunder vor Skeptikern. Es gibt in unserer Zeit eine Illusion, eine zugegebenermaßen sehr hartnäckige Illusion, aber es ist eine Illusion. Die Illusion, dass das Nichtglauben dieser Augenzeugenberichte und Dokumentationen der Bibel fortschrittlich und wissenschaftlich sei. In Wirklichkeit ist diese Haltung das Resultat einer absolut unwissenschaftlichen und zu kurz geratenen Denkweise, behaupte ich ganz fest. Warum? Wenn man sich ja ernsthaft beschäftigt mit seriöser Wissenschaft und aufrichtig ist, dann kommt man zu an welchem Punkt? An den Punkt, dass man sagen muss, mit naturwissenschaftlichen Methoden kann man über ein Jenseits und die Existenz übernatürlicher Dinge kein Wissen erwerben. Wissenschaft kann das weder anerkennen noch ablehnen. Die Existenz Gottes und die Gottheit Christi kann man empirisch weder verifizieren noch falsifizieren, das heißt weder beweisen noch widerlegen. Und wer etwas anderes behauptet, entschuldigt meine Deutlichkeit, ist ein Idiot. Es geht einfach nicht. Es ist absurd. Was wir machen können, sehr wohl machen können, wir können Indizien uns anschauen und betrachten. Es gibt Indizien, die die eine Richtung stärken und es gibt Indizien, die den Glauben stärken. Die Schlussfolgerung ist immer eine Schlussfolgerung des Glaubens, weit weg von jeder Wissenschaft und eine Frage der Herzensentscheidung. Und dadurch, dass etwas immer wieder wiederholt wird, wird es nicht wahrer. Und wenn die Zeitschriften das jedes Jahr vor Weihnachten schreiben, dass Jesus nur doch mit der Maria und überhaupt und alles war doch ganz anders, ist es nicht wirklich wichtig. Wenn die morgen schreiben, der Himmel ist grün, weiß ich doch, dass er blau ist. Also, ob er jetzt mit mir übereinstimmt oder nicht, eines Tages werden wir übereinstimmen, sagt die Bibel. An dem Tag, an dem diese Zeit hier endet, der Tag, an dem jede Illusion platzt. Und ich bete und hoffe, dass es für jeden von uns vor dem Eintritt in die Ewigkeit der Fall ist. Denn wenn das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter der Gemeinde endet, wenn der große Strich unter die Rechnung gezogen wird, dann sagt meine Bibel das, was ich von Herzen glaube, dass sich jedes Knie beugen wird und jeder Mund bekennen wird, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und Herr und König. Es ist wirklich wahr. Das war Punkt 2, jetzt kommt Punkt 3. Kann das wirklich wahr sein? Gott, vergib mir meine Schuld und lieb mich so sehr. Vorstellungen von Gott gibt es so viele, weiß nicht, unzählige wahrscheinlich. Wenn man Gott wirklich kennenlernen möchte, muss man das lesen, was er uns hinterlassen hat, die Bibel. Ohne Brille, ganz mit offenem Herzen. Dann kann man Gott kennenlernen und herausfinden, wie er wirklich ist, nämlich gut und voller Liebe für jeden von euch. Der Evangelist Moody hat einmal in einzigartiger Weise die Liebe Jesu dargestellt. Er schildert ein Zwiegespräch zwischen dem Auferstandenen und Petrus. Petrus fragt: Ist es wirklich deine Meinung, Herr, dass wir das Evangelium allen Menschen predigen sollen, auch diesen Sündern, die dich gemartert haben? Ja, Petrus, antwortet der Herr, bietet denen zuerst das Evangelium an. Macht euch auf die Suche nach jenem Mann, der mir ins Gesicht gespuckt hat. Sagt ihm, dass ich ihm vergebe. Sucht den Mann, der mir die Dornenkrone auf die Stirn gedrückt hat. Sagt ihm, dass ich in meinem Reich eine Krone für ihn bereithalte, wenn er das Heil annehmen will. Sucht den Mann, der mir das Rohr aus der Hand nahm und mich damit geschlagen hat. Ich will ihm ein Zepter geben und er soll mit mir auf meinem Thron sitzen. Sucht den Mann, der mir mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat. Sagt ihm, dass mein Blut rein macht von allen Sünden und dass es auch für ihn vergossen wurde. Sucht den Soldaten, der mir den Speer in die Seite stieß und sagt ihm, dass es einen näheren Weg zu meinem Herzen gibt als diesen. Lukas schreibt in Kapitel 19, Vers 10, das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesaja schreibt über ihn, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle, wir waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Man kann an Weihnachten irgendwie nicht über Ostern reden, weil es zusammengehört. Ich habe mich immer gefragt, Bernd hat das in jeder Predigt drin gehabt, aber bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, das geht gar nicht. Weil Weihnachten die Grundlage für Ostern war. Und das ist das größte aller Wunder, dass Gott kommt, uns den ganzen Weg entgegengeht und uns alle Schuld vergeben möchte. Und das ist so groß. Um das zu illustrieren, noch eine zweite kleine Geschichte. Ein kleiner Junge besucht um die Weihnachtszeit seinen Großvater. Er schaut zu, wie der Großvater an einer Krippenfigur schnitzt. Einige andere Figuren der Weihnachtsgeschichte stehen schon fertig auf dem Tisch. Der Junge wird müde, legt den Arm auf den Tisch und zuschauend schläft er ein. Im Traum werden die Figuren lebendig und er ist mitten unter ihnen. Er geht mit in den Stall von Bethlehem und schaut das Jesuskind an. »Ich möchte gerne drei Dinge von dir haben«, sagt das Jesuskind. Und der Junge sagt eifrig, meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch mit den bunten Bildern? Nein, erwidert das Jesuskind, das brauche ich nicht. Ich möchte von dir etwas anderes haben. Schenk mir deinen letzten Deutschaufsatz, sagt das Jesuskind leise. Der Junge erschrickt, da hat doch der Lehrer ungenügend drunter geschrieben. Eben deshalb will ich ihn haben. Bringst du mir immer alles, wo ungenügend darunter steht? Gern, sagt der Junge. Und dann möchte ich zweitens von dir deinen Milchbecher. Aber den habe ich doch zerbrochen. Willst du mir immer alles bringen, was in deinem Leben zerbrochen ist? Fragt das Jesuskind. Und nun mein dritter Wunsch. Du sollst mir noch die Antwort bringen, die du deiner Mutter gabst, als sie dich nach dem Milchbecher fragte. Da weint der Junge bitterlich und schluchzt. Da habe ich doch gelogen, er wäre mir runtergefallen, aber in Wahrheit habe ich den Becher absichtlich auf den Boden geworfen. Ja, du sollst mir immer alle deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, was du getan hast, bringen, damit ich dir helfen und dir vergeben, dich heilen und verändern kann. Da wacht der Junge auf und weiß plötzlich, warum Gott Mensch geworden ist und warum Jesus als Heiland geboren wurde, damit er alles Ungenügende, Zerbrochene und Böse heilen und verwandeln kann. Jeremia schreibt im Auftrag Gottes, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Der Gott der Bibel ist ein guter Gott, er ist ein gewaltiger Gott. Er kommt uns mit seiner Liebe den ganzen Weg entgegen und er möchte so gerne Licht in unsere Dunkelheit bringen. Und wisst ihr, Schnee hin oder Schnee her, die wirklich weiße Weihnacht, die fängt hier an, in unseren Herzen. Und keiner von uns, auch die wir hier schon Gründungsmitglieder der Gemeinde oder was weiß ich, wie fromm dastehen mögen, hat das seinem eigenen Tun zu verdanken, sondern allein der Gnade Gottes. So wie Luther schon gesagt hat, allein durch Gottes Gnade werden wir gerettet. Und wie es Paulus im Epheserbrief schreibt, nicht aus Werken, damit wir uns nicht selber rühmen, sondern Gottes Gnade ist es, die uns in Christus gerecht macht. Und Gott macht uns heute ein Angebot. Denen unter uns, die mit Christus eigentlich nichts zu tun haben bisher, und auch denen unter uns, die Christen sind, aber wo der Schnee Flecken gekriegt hat. Und wo du weißt, es gibt Dinge, die stehen heute noch zwischen dir und Gott. Gott bietet uns heute weiße Weihnachten an. Er schreibt in seinem Wort, wenn eure Sünde auch blutrot wie Scharlach sei, ich mache euch weiß, mach's wieder weiß wie Schnee. Kann das wirklich wahr sein? Gott wird Mensch? Kann das wirklich wahr sein? Jesus war tatsächlich Gottes Sohn? Und kann das wirklich wahr sein? Gott vergib mir alle Schuld, Gott liebt mich, Gott bietet mir seine Hand und seine Freundschaft an. Ich möchte euch das zurufen heute am Heiligen Abend, es ist wirklich wahr. Verlasst euch drauf, es ist wirklich wahr und Gott möchte euch begegnen. Die Jahreslosung fürs neue Jahr, vielleicht kennt ihr sie, ist eine Schlussfolgerung daraus. Sie steht im Römerbrief im 12. Kapitel, im 21. Vers. Da steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ich habe das ausprobiert und ganz ehrlich, mit all meinen guten Vorsätzen hat das nicht geklappt. Aber immer wenn ich versage und mich daran erinnere, dass ich es allein nicht schaffe und bete, hat Gott mir die Kraft gegeben, Dinge neu zu überwinden. Ich möchte gerne eine Einladung aussprechen und gleich gemeinsam mit euch beten. Eine Einladung, Christus heute zu begegnen. Das mit der Krippe ist Tatsache, aber es ist vorbei. Christus heute sitzt zur Rechten Gottes. Christus heute, so sagt die Bibel, tritt beim Vater für dich und mich ein. In Christus schreit Gott der Vater einer verlorenen Welt zu, komm, lass dich versöhnen mit mir. Komm und nimm deine Rettung an. Es gibt Menschen, die sagen, das ist egal, Christus ist für alle gestorben, da brauchst nicht deine Entscheidung. Aber so ist der Gott der Bibel nicht. Lies mal nach. Gott zwingt niemanden. In Gottes Gefolgschaft gibt es nur Freiwillige. Im Himmel und in der Gemeinde hat mal jemand gesagt, gibt es nur Freiwillige. Da muss keiner hingehen. Aber jeder darf. Und jeder ist eingeladen. Und jeder ist ganz, ganz herzlich willkommen. Und ich möchte gerne mit uns allen ein Gebet beten und euch bitten, steht doch mal kurz auf von euren Plätzen. Und wer diese innere weiße Weihnacht erleben möchte, zum ersten oder zum wiederholten Mal, wer Gott die Hand entgegenstrecken möchte und sagen möchte, ja, ich will weiße Weihnachten. Gott, ich will dich kennenlernen. Ich will, dass du mich neu machst von innen heraus. Der ist eingeladen, mir dieses Gebet, was ich jetzt bete, nachzusprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen komme ich zu dir. Vielen Dank für das Geschenk deines Sohnes. Ich nehme es heute an. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Vergib, wo ich dich oder Menschen verletzt habe. Mach mein Herz rein, weiß wie Schnee. Leite mich und führe mich von heute an. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich möchte fragen, wer ist heute da, der das zum ersten Mal gebetet hat? Wer hat es bewusst gemacht? Und möchte Sie bitten, mir und Gott einfach ein Signal zu geben und die Hand zu heben. Weil wir haben noch ein Geschenk und noch ein Gebet für jeden, der das erste Mal tut in unserer Gemeinde. So ist jemand da. Seien Sie mutig, seid mutig und kühn. Ihr seid ziemlich im Dunkeln. Ihr müsst schon winken, damit ich euch sehen kann. Ist jemand da, der das heute zum ersten Mal entschieden hat und gesagt hat, Jesus, komm, ich will dich von ganzem Herzen annehmen. Okay, ich sehe keine Hand. Dann danke ich euch und bitte euch nochmal Platz zu nehmen. Und wenn doch jemand da ist und sich nicht getraut hat, wir laufen nicht gleich weg. Wir sind gut vorbereitet. Wahrscheinlich habt ihr alle einen Ofen programmiert oder irgendeinen fleißigen Koch zu Hause. Wir sind noch da und nehmen gerne auch, ja, sind gerne auch noch im Anschluss da für ein Gebet. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das möchte ich uns, die wir Christus schon kennen, noch mitgeben. Weil diese Predigt ist ja auch die letzte für dieses Jahr. Ne? Sonntag haben wir ja gehört. Jemand schrieb, wir haben zu Hause einen besonderen Stein der Weisen. Es ist ein wunderschöner, großer Stein, den wir von einer Reise mit nach Hause nehmen. Nun liegt er bei uns auf der Fensterbank. Ein ganz gewöhnlicher Stein und doch ein besonderer. Immer wenn wir in der Familie mal wieder meinten, dass einer einen anderen beschuldigen oder verurteilen sollte wegen offensichtlicher Fehler und Versagen, haben wir den Stein genommen, ihn umgedreht, uns besonnen und dann wieder hingelegt. Auf der Unterseite steht mit dickem Filzstift die Worte Jesu geschrieben, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Der Stein der Weisen im Zusammenleben von Menschen ist der Stein, der nicht geworfen wird. Der andere Stein der Weisen ist die Besinnung auf die Liebe Jesu und seine Vergebung, von der wir alle leben. So werden wir aufeinander trotz unserer Fehler und Schwächen nicht mit Steinen werfen, wo wir doch selbst im Glashaus sitzen. Wir nehmen den Stein, lassen uns durch die Worte Jesu umstimmen, legen ihn wieder zurück und versöhnen uns. Das ist der andere Stein der Weisen, der Geist der Liebe. Noch zusammengefasst, ich habe noch eine Geschichte, die ist zu lang. Wusstet ihr, dass der berühmte Maler Rubens beinahe nicht geboren worden wäre? Wisst ihr auch warum? Sein Vater, der Jan Rubens, der hat seine Ehefrau betrogen und wurde dafür, man höre und staune, im Jahr 1570 zum Tode verurteilt. Todesurteil wegen Ehebruchs, das gab's. Die Frau, die er betrogen hatte, war nach Köln gezogen, vielleicht zu ihren Eltern. Er hat Buße getan, aus dem Gefängnis geschrieben, sie um Vergebung gebeten. Und die Frau hat ihm voll und ganz vergeben, hat das Gericht angeschrieben und er wurde begnadigt. Und danach haben sie einen Sohn bekommen, der später der berühmte Maler Peter Paul Rubens wurde. Vergebung ist eine gewaltige Kraft. Gott hat es uns vorgemacht. Wir hatten kein Anrecht. Er hatte keine moralische Verpflichtung, uns Christus zu schenken, uns diese Versöhnung möglich zu machen. Aber er hat es getan. Lasst uns so sein wie er und diesem Beispiel folgen. Ich wünsche euch ganz wundervolle, gesegnete Weihnachten, eine ganz entspannte Zeit. Ja, und bete, dass das Wort Gottes euch besonders bewegt in dieser Zeit.
Ja. Die Geschichte wird nun schon seit Jahrhunderten weitergegeben, wie Kaspar, Melchior und Balthasar dem neugeborenen König ihre Geschenke bringen. Ach, sagen sie, das weiß doch jeder. Sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. So wurde es erzählt. Aber die Geschichte ist unvollständig. Hören Sie sich das Ende an. Sie werden das Geheimnis der Geschenke erfahren. Die Zuschauer sahen den ersten der drei Besucher an der Tür stehen bleiben. Kaspar, ein reichen Mann mit einem Mantel aus feinem Samt, mit makellosem Pelz eingefasst. Allerdings konnten sie nicht sehen, dass es der Engel Gabriel war, der den heiligen Ort bewachte, vor dem Kaspar stehen blieb. Alle, die eintreten, müssen ein Geschenk mitbringen, sagte Gabriel zu Kaspar. Kaspar hob ein schweres Kästchen und erwiderte, ich hab Barren des feinsten Goldes mitgebracht. Dein Geschenk, entgegnete Gabriel, muss etwas sein, das deinem Wesen entspricht. Etwas, das deiner Seele sehr wertvoll ist. Das hab ich gebracht, antwortete Kaspar. Doch als er sich hinkniete, um das Gold vor das Kind zu legen, hielt er inne und richtete sich wieder auf. In seiner ausgestreckten Hand lag kein Gold, sondern ein Hammer. Sein eingekerbter und geschwärzter Kopf war größer als die Faust eines Mannes, sein Griff aus dickem Holz, so lang wie der Unterarm eines Menschen. Kaspar taumelte wie betäubt zurück. Leise sagte der Engel, was du in deinen Händen hältst, ist der Hammer deiner Gier, mit dem du Reichtümer aus den Arbeitern herausgeprügelt hast, damit du in Luxus leben und dir ein prächtiges Haus bauen kannst, während die anderen in Hütten hausen. Kaspar neigte beschämt den Kopf und wandte sich zum Gehen, aber Gabriel stellte sich ihm in den Weg. Nein, du hast deine Gabe noch nicht gebracht.
Ich soll ihm dies geben? Fragte Kaspar entsetzt. Doch nicht einem König!
Deshalb bist du gekommen, sagte Gabriel. Du kannst es nicht wieder mitnehmen. Es ist zu schwer. Lass es hier, sonst wird es dich zerstören.
Aber das Kind kann ihn doch gar nicht heben, protestierte Kaspar.
Er ist der Einzige, der das kann. Als nächster trat Melchior ein, der Gelehrte mit dem langen Bart und den dichten Augenbrauen, die von der Weisheit des Alters zeugten. Auch er blieb an der Tür stehen.
»Was hast du mitgebracht?« fragte Gabriel.
»Weihrauch, den Duft verborgener Länder und vergangener Tage«, erwiderte Melchior.
»Dein Geschenk«, warnte Gabriel, »muss etwas sein, das deiner Seele sehr kostbar ist.«
Atemlos stand Melchior vor der Krippe, dann kniete er nieder und holte ein silbernes Fläschchen aus seinem Gewand hervor. Doch die Flasche in seiner Hand war gar kein Silber. Es war gewöhnlicher Ton, grob und fleckig. Angewidert zog er den Stopfen heraus und roch an dem Inhalt.
»Das ist ja Essig«, schnaubte Melchior.
»Du hast gebracht, woraus du bestehst«, erklärte Gabriel. »Bitterkeit, der saure Wein deines Lebens, das durch Neid und Hass noch herber gemacht worden ist. Zu viele Erinnerungen an alte Verletzungen, angestauter Zorn und schwellende Wut. Du hast nach Wissen gestrebt, aber dein Leben mit Gift gefüllt.«
Melchior ließ die Schultern sinken. Er wandte sich ab und versuchte, das Tongefäß in seinem Gewand zu verbergen. Gabriel berührte Melchiors Arm.
»Warte, du musst dein Geschenk hier lassen.«
»Aber das ist schlechtes Zeug«, protestierte er, »wenn das Kind es nun mit den Lippen berührt.«
»Diese Sorge musst du dem Himmel überlassen«, erwiderte Gabriel. »Dort ist sogar Essig zu etwas Nütze.«
Ein letzter Besucher trat vor, Balthasar, der Führer vieler Legionen und Eroberer vieler Städte. Er hielt ein Messingkästchen in der Hand.
»Ich bringe Myrrhe«, erklärte er, »die kostbarste Beute meiner tapfersten Eroberung. Viele haben für diesen Extrakt eines überaus seltenen Krautes gekämpft und sind dafür gestorben.«
»Aber ist dies ein Extrakt deiner selbst?« fragte Gabriel. Der Soldat ging weiter, neigte den Kopf bis fast auf den Boden und öffnete das Kästchen. Doch was er dem Kind vor die Füße legte, war sein eigener Speer.
»Das kann nicht sein!« flüsterte er heiser. »Irgendein Feind hat einen Fluch ausgesprochen.«
»Das kommt der Wahrheit sehr nahe«, sagte Gabriel, der hinter ihm stand. »Tausend Feinde haben ihren Fluch über dich ausgesprochen und deine Seele in einen Speer verwandelt. Du hast nur gelebt, um zu erobern, und bist dabei selbst erobert worden. Jede Schlacht, die du gewinnst, führt zu einer neuen.«
Balthasar umklammerte die Waffe und wandte sich zum Gehen.
»Ich kann das nicht hier lassen!«
»Hier? Bist du sicher?« flüsterte Gabriel.
»Hier?« flüsterte der Krieger. »Er ist doch noch ein Kind! Der Speer würde sein Fleisch durchbohren!«
»Diese Angst musst du dem Himmel überlassen«, erwiderte Gabriel Um welche der Gaben bitten Sie? Um den Hammer? Den Essig? Oder den Speer? In einer anderen Geschichte, von der wir zu Ostern immer wieder hören, wird berichtet, wie die drei Gaben Jahre später noch einmal auf einem einsamen Hügel außerhalb Jerusalems gesehen und verwendet wurden. Aber keine Angst. Dies ist eine Last, der sich der Himmel selbst annimmt, wie nur der Himmel es vermag. So, stille Nacht und heilige Nacht haben Menschen gesungen in allen Situationen. In zwei Weltkriegen, in Kriegsschauplätzen, andere einsam zu Hause in stillem Leid, in einsamen Kirchen, genauso wie in großen, gefüllten Gotteshäusern, in Familien oder ganz allein. Still ist diese Nacht und das ist gut so. Bei allem Feiern, was auch dazu gehört, gehört die Zeit, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie wir ihm begegnen können. Immer wieder aufs Neue. Das wünsche ich euch und Ihnen heute Abend. Dass es nicht nur eine grandiose Feier wird und schöne Geschenke und gute Gemeinschaft, sondern dass es auch in diesen drei Tagen eine Zeit gibt, wo Sie, wo du dem Retter begegnest und mit ihm Gemeinschaft hast. Indem du die Bibel aufschlägst und ihn zu dir reden lässt. Indem du anfängst, zu ihm zu reden aus deinem Herzen und ihn bittest, dir zu antworten. Er antwortet gern. Er ist Herr. Und er nimmt Geschenke an, auch heute, die keiner von uns haben will. Und er tauscht sie aus. Dieses Kreuz ist der größte Umschlagplatz der Weltgeschichte. Er nimmt unseren Mangel und er gibt seinen Reichtum an Herrlichkeit in jedem Bereich unseres Lebens. Er selbst sagte, dass er all unseren Mangel ausgleicht nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und das beginnt genau hier, genau jetzt. Weihnachten war der Beginn dieses Ausgleichs. Und er hält immer noch an. Solange wir atmen, dürfen wir diesem Gott annehmen, ihm begegnen, ihn in unser Leben aufnehmen und zulassen, dass er uns führt, wie das kein anderer je zu tun vermag. Und dann verstehen wir, was Weihnachtsfreude eigentlich meint. Dann lassen wir alles an Religion hinter uns. Weihnachten hat überhaupt nichts mit Religion zu tun. Es hat auch nichts mit Kommerz zu tun. All diese Dinge sind so groß geworden und so aufgeblasen, dass man oft Schwierigkeiten hat, dahinter die eigentliche Botschaft zu erkennen. Die, worum es Weihnachten wirklich geht. Es geht um das Kind und es geht um das Kreuz. Diese beiden Symbole beschreiben eigentlich das ganze Evangelium. Und wenn du und ich uns unterm Kreuz wiederfinden, dann haben wir es verstanden. Und ich danke dir, Vater, für dieses Fest. Und danke, dass du selbst den Sack zumachst von all dem, was wir hier gesehen und gehört haben heute. Herr, schließ hinzu in diesen Tagen, indem du uns selbst hineinpackst, indem wir unseren Platz dort finden in der Weihnachtsgeschichte, die weitergeschrieben wird bis heute. Lass uns unseren Platz finden am Kreuz, dort, wo unsere Sünden vergeben werden, dort, wo wir neues Leben empfangen und dort, wo wir einen Herrn haben, der uns so herzlich liebt, wie kein Mensch uns je geliebt hat. Hab Dank, dass dieser Zugang frei ist für jeden von uns. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.